Deutschlandfunk, Querköpfe.
Wissen Sie, welche Automarke in Deutschland am häufigsten gestohlen wird? Wissen Sie das? Toyota. Toyota, sagen Sie, was ist das denn? Jetzt sind unsere Autos nicht mal mehr zum Klauen gut genug? Ja, das geht jetzt zu weit, wirklich.
Da also ist sie hingekommen, die Autonation Deutschland. Wenn es schon so losgeht, verheißt das eine interessante Stunde zu werden mit dem neuen Programm von Frank Lüdecke. Träumt weiter, heißt es, also ein eindeutig zweideutiger Titel.
Ja, ich freue mich erstmal sehr, dass du die Tiefe dieses Titels komplett durchdrungen hast. Natürlich, wenn man es so hört, klingt die negative Variante stärker, aber trotzdem behaltet eure Träume, hat ja auch, wenn man es so sehen will, was Positives. Und ich fand ihn in Bezug auf das, was ich da mache, eigentlich ganz passend.
Und genau das wollen wir uns heute anhören, nämlich was er da macht. Querköpfe von künstlicher Intelligenz und natürlicher Dummheit. Frank Lüdecke und sein Programm Träumt weiter. Eine Sendung von Luigi Lauer.
Hallo. Vielen Dank für diese spontane Reaktion, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass Sie heute gekommen sind zu meiner Premiere. Ich möchte Sie jetzt erst sagen, sind Sie nervös? Müssen Sie nicht. Ich glaube an Sie. Sie schaffen das. Ich bin da sehr zuversichtlich. Sie sollten sich vielleicht an ein paar kleine Regeln halten in den nächsten zwei Stunden. Wenn Sie der Ansicht sein sollten, da könnte irgendwas lustig sein, dann lachen Sie bitte. Klatschen Sie. Wenn Sie sich ganz unsicher sind, schauen Sie mal zum Nebenmann, zur Nebenfrau. Wie reagieren die? Eine sehr schöne Taktik im Kabarett ist auch, wenn überhaupt gar keiner reagiert, wenn es ganz leise ist. Einfach mal reinlachen, reinklatschen, denken alle anderen, oh, der hat's verstanden. Naja, das hat gedauert. Ja.
Kabarett mit Bedienungsanleitung. Die muss wohl auch sein, denn Ironie und Satire verstehen Menschen erst ab dem etwa 8. Lebensjahr, sagen Wissenschaftler. Und da Frank Lüdecke, Jahrgang 1961, auch sehr junges Publikum anzieht, ist es durchaus sinnvoll, Kabarett erst einmal zu erklären.
Es gibt ja so ein bisschen das Gerücht, meine Damen und Herren, dass das politische Kabarett eigentlich nur was für ältere Menschen ist. Und mich ärgert dieses Vorurteil wirklich sehr. Und wenn ich mich hier so Nein, ist gar nicht so schlimm. Nein, das ist überhaupt nicht schlimm. Sie müssen daran denken, im Grunde genommen, das politische Kabarett ist immer schon was für die Älteren gewesen. Das war schon, also zu Zeiten von Dieter Hildebrand war das auch schon so, sind immer die Älteren ins politische Kabarett gegangen. Und wenn Sie sich jetzt fragen sollten, wer ist denn Dieter Hildebrand? Dann freue ich mich ganz besonders, dass Sie heute hier den Weg hergefunden haben.
Frank Lüdecke weiß sehr gut, wer Dieter Hildebrand war. Er hat schon in dessen Sendung Scheibenwischer mitgewirkt. Die Älteren erinnern sich. Inzwischen ist Lüdecke längst selbst berühmt. So berühmt wie sein Nachbar in Kleinmachnow, einer kleinen Gemeinde am südlichen Berliner Stadtrand.
Es gab ja einmal vor vielen, vielen Jahren so einen Artikel in den Potsdamer Neuesten Nachrichten. Und da stand, Kleinmachnow hätte zwei berühmte Bürger. Bushido und mich. Das hat eine meiner Töchter gelesen. Und dann hat sie gesagt, aber du bist doch gar nicht berühmt.
Ja. Inzwischen gehört die Bushido-Villa dem 21-jährigen Sohn eines gewissen Clan-Chefs mit Namen Abu Shaker. Und die Frage, woher der in diesem zarten Alter 7,4 Millionen Euro her hat, wird wohl noch eine Weile für sichere Arbeitsplätze in der Justiz sorgen. Wenigstens hat Frank Lüdecke auch weiterhin berühmte Nachbarn. Um die geht es allerdings überhaupt nicht im neuen Programm, sondern...
Es ist ja, wenn man es sich ansieht, nochmal ganz... Es ist ja ganz anders, wenn man es nochmal selber sieht, ne? Und viel besser auch. Also ich mache eigentlich so ein bisschen eine Bestandsbeschreibung von Deutschland. Und ich bin ja jetzt nicht nur Künstler, ich bin ja neuerdings auch Unternehmer. Und da sehe ich die Dinge dann auch wieder anders, auch interessant. Und ich glaube, dass das auch einen gewissen Einfluss bei diesem Programm hatte, dass mich jetzt so Sachen wie Bürokratie... Internet, Rückständigkeit, wirtschaftliche Rückständigkeit, dass sich mich solche Themen jetzt plötzlich mehr und stärker interessieren. Und darüber spreche ich. Ich sehe da ein paar Probleme, aber ich versuche es auch sozusagen nicht als Mansplaining und mit dem Weisheit letzter Schluss, sondern ich lasse Sachen offen, ich stelle sie zur Diskussion. Und es wird mir ja oft gesagt, man wüsste nicht ganz genau, wie es jetzt gemeint war oder so. Das finde ich aber eigentlich auch gut, weil es zum Nachdenken anregt, ein Diskursangebot.
Die neue Tätigkeit als Unternehmer werden wir uns noch genauer anschauen. So viel nur vorweg, dem Lachgewerbe ist der 63-Jährige auch unternehmend treu geblieben. Und damit zur angedrohten Bestandsbeschreibung.
Meine Damen und Herren, es sind sehr unsichere Zeiten gerade, überall Krisen, Umbrüche, Veränderungen. Auch die Deutsche sind sehr verunsichert. Nicht viele haben Angst, dass Robert Habeck in ihre Keller einsteigt und ihnen die Heizung abmontiert. Wir haben die Wirtschaft stottert, die Brücken bröckelt. Bei der Bahn gibt es gar keinen Unterschied mehr zwischen Streik und Normalbetrieb. Nicht? Dann die Verschuldung. Nicht? Wir sind so verschuldet, jetzt fehlt ja nur noch, dass die Griechen für uns einen Rettungsschirm aufspannen. Die Geburtenrate geht zurück, kontinuierlich, immer weniger Kinder seit Jahren. Und das ist ja auch immer schon so ein Zeichen. Ich habe jetzt gelesen, es gibt jetzt Spielplätze, da haben die Wippen auf einer Seite ein Gegengewicht. Ja, das ist natürlich auch kein Wunder, nicht? Denn die deutsche Durchschnittsfamilie besteht ja seit Jahren nur noch aus zwei Mitgliedern, Single mit Hund. Ja, also wie gesagt, das ist eine wirklich schwierige Zeit und der Deutsche auch, also sehr pessimistisch im Moment. Wenn man uns im Moment ein Glas hinstellt, ja, und es zur Hälfte mit Wasser befüllt und dann fragt, ist das Glas Wasser jetzt halb voll oder halb leer, dann antworten 80% der Deutschen, welches Wasser? Ich war letztes Jahr für ein paar Tage in Marokko. Ja, das ist wirklich wahr. Und da fragt mich der Kellner, wo ich herkomme. Und ich sage, Germany? Darauf er, Germany. Too many immigrants. Jetzt sagen Sie mal, was ist das denn? Also ich kann mich gut entsinnen. Ich war selber in den 70er Jahren, war ich als Schüler in Ägypten. Und da waren die aber alle begeistert von Deutschland. Wirklich, die hatten einen Respekt vor uns. Germany, good. Hitler, gut. Ja, und ich war natürlich total geschockt, weil ich hatte im Geschichtsunterricht was anderes gelernt. Ne? Naja, also was stimmt, es gibt einige Unternehmen, die inzwischen ihre Produktion ins Ausland ausgelagert haben. VW, BMW, BASF nach China oder nach Amerika. BioNTech ist schon in England, nicht? Und wer bleibt? Trigema. Nicht? Ja, Trigema, das ist in Deutschland gefertigt, aber wollen Sie das anziehen? gut, also, dass wir gewisse Probleme haben, das bestreite ich gar nicht. Bürokratie zum Beispiel, ein Riesenproblem im Moment in Deutschland, und zwar in zwei Kernbereichen. Wenn Sie ein Anliegen haben oder wenn Sie einen Termin brauchen, zum Beispiel Baugenehmigung. Es gab jetzt kürzlich diesen Fall von einem Zulieferbetrieb in Hessen. Nicht, da ist der Genehmigungserweiterungsbau genehmigt worden. Da war das Unternehmen schon 6 Jahre in Slowenien. Ja, Ungeduld hat häufig Schuld oder wie der Afrikaner sagt, das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Also in anderen Bereichen, meine geht's ja, in anderen Bereichen geht's, da geht's auch schneller, zum Beispiel, wenn Sie falsch parken. Nicht? Ja, wenn Sie falsch parken, da wird der Vorgang bürokratisch sehr schnell bearbeitet und das, obwohl Sie ihn gar nicht beantragt haben. Nicht? Also das geht. Nicht, das geht, nein. Also was wir haben hier im Moment ist allenfalls eine kleine Strukturkrise, mehr ist es nicht. Die Zahlen sprechen wirklich eine ganz andere Sprache. Wir sind also nach wie vor in wirklich in vielen Bereichen immer noch Weltspitze. Ich sage nur Dressurreiten, Bobfahren, Chorgesang. Wir haben sehr gute Tischfußballer. In keinem anderen Land der Welt sprechen so viele Menschen Deutsch, teilweise fließend. Wir haben den 7. höchsten Militäretat der Welt. Wir geben jährlich 50 Milliarden Euro fürs Militär aus. Also das können wir, nicht wahr? Aber die Konferenzräume sind nicht abhörsicher. Die Gewehre schießen nicht, die Flugzeuge fliegen nicht und in den Panzern hängt innen der Notruf vom ADAC-Pannendienst. Nein.
Da könnte es sich noch als hilfreich erweisen, dass der ADAC jetzt auch Pannenhilfe für Fahrräder anbietet. Ein Kabarettprogramm als Diskursangebot, wie Frank Lüdecke es ausgedrückt hat, steht bei ihm nie im luftleeren Raum. Allerdings ist er so gar kein Freund davon, mit seiner Meinung hausieren zu gehen.
Klar habe ich auch Haltung. Ich muss aber sagen, dass mich zunehmend Programme langweilen, wo die Aussage so ganz klar im Vordergrund steht. Das ist etwas, also wo ich finde, da fängt eigentlich die kabarettistische Arbeit an, also dass man selber für sich eine Haltung zu einem Thema hat und jetzt überlegt, wie kann man das satirisch verarbeiten. Aber jetzt sozusagen eins zu eins, sozusagen nur mit der Haltung auf die Bühne gehen, finde ich aber nicht so spannend. Deswegen wird mir mitunter der Vorwurf gemacht, das wäre jetzt gar nicht politisch, also was ich überhaupt nicht verstehen kann, weil ich finde es hochpolitisch und ich beschäftige mich eigentlich auch ausschließlich mit politischen Themen. Ich versuche halt gesellschaftliche Themen, die mich persönlich jetzt interessieren, auf eine Art und Weise zu transportieren, dass es nicht in eine Bevormundung Gleichgesinnter hinausläuft.
Seit 45 Jahren steht Lüdecke auf der Bühne, auch wenn es zu Beginn eher ein Steckenpferd war. Genug Zeit jedenfalls, sich einen gut bestückten Werkzeugkasten zuzulegen, um nicht zu sagen, eine Trickkiste.
Und manchmal auch meine Haltung einzunehmen, die man selber gar nicht hat, einfach um so ein bisschen zu provozieren. Auch das mache ich. Also ich finde, man darf überraschen. Ich meine, der Begriff Pointe beinhaltet ja im Wortsinn überraschende Wendung. Und wenn ich was höre und mich überrascht es nicht, dann kommt das Erwartbare, dann ist es für mich nichts.
Geklaute Toyotas gehören sicher nicht zum Erwartbaren, auch nicht der Panzerpannendienst. Aber steht es um Deutschland wirklich so schlimm?
Nein, also so schlimm ist es wirklich nicht bei uns wirtschaftlich. Wir haben nach wie vor hier bei uns bedeutende Unternehmen. Wir haben Siemens, wir haben VW, Porsche, BMW, Bosch, Bayer, Beiersdorf, nicht? Das sind große Nummern. Ja? Also wenn Sie zum Beispiel den Börsenwert aller dieser eben genannten Unternehmen addieren, ja, dann ergibt das 5% des Börsenwerts von Apple. 5%, ist doch gar nicht mal so schlecht. Ne? Entschuldigen Sie bitte, die FDP hat in Bayern nur 3%. Nicht? Was sollen die sagen? Nicht? Trotzdem frage ich mich natürlich nicht, also warum haben wir eigentlich nicht Apple gegründet? Woran liegt das? Nicht? Oder Amazon oder Facebook oder Microsoft oder Airbnb, PayPal und so weiter. Nichts ist von uns. Woran liegt das? Ja, wie kann denn das sein? Was haben wir eigentlich an bedeutenden Internetgründungen zustande gebracht? HelloFresh und Wirecard. Ja. Und an Wirecard können sich viele gar nicht mehr erinnern, ne? Schon gar nicht der Kanzler. Ich glaube, das Problem ist, viele unserer wichtigsten Firmengründungen lagen halt knapp vor dem Internetzeitalter. Nicht knapp davor, schade. Nicht? Also Siemens 1847, Bayer 1863, Beiersdorf 1882, Bosch 1886, Mercedes 1890, damals noch Daimler. Nicht? Also das ist Kaiserreich, Gründerjahre, das ist eine Weile her. Nicht? Ja, woran liegt das? Nicht, haben wir zu viel Strukturhemmnisse? Liegt es an Klaus Wieselski? Also eine Theorie ist ja, dass wir zu faul geworden sind. Ja, zu träge, zu lasch, zu unambitioniert. Stimmt das? Sind wir zu faul geworden? Darf ich mal um ein Handzeichen bitten? Wer glaubt, dass wir zu faul geworden sind? Darf ich mal um ein Handzeichen bitten? Aha, gut. Sie melden sich ja auch, darf ich mal fragen, sind Sie selber der Ansicht, Sie sind zu faul geworden oder würden Sie sagen, die anderen sind eigentlich, die anderen eher, ja, das ist, hat man ja oft, nicht, das ist, ja, also ich will Ihnen sagen, eine Studie hat herausgefunden, ein Deutscher lebt 700.000 Stunden, wenn er 80 wird. Ja. Von diesen 700.000 Stunden arbeitet er 52.000 Stunden. Das sind etwa 7%. Also 7% unseres Lebens arbeiten wir. Ich meine, das geht doch eigentlich, oder? Ja, nur die Luxemburger arbeiten noch weniger. Warum? Die lassen das Geld arbeiten. Ja, das ist ein Trend, das müssen wir mal googeln, passives Einkommen. Die Griechen zum Beispiel arbeiten 63.000 Stunden im Leben. Also der Grieche arbeitet mehr als wir. Ja. Die Esten sogar 71.000 Stunden. Gut, jetzt muss man sagen, wir haben natürlich, was das Arbeiten angeht, haben wir einige klare Standortnachteile. Nicht? Später Berufseinstieg, kurze Wochenarbeitszeit. Urlaub, Feiertage, Brückentage, Kur, Reha, Sabbatical. Dann frühzeitig in Rente. Dann telefonieren wir 28 Minuten am Tag, sehen 195 Minuten fern, surfen 4,5 Stunden im Internet, binden uns 50 Sekunden die Schnürsenkel zu und schlafen bis zu 7 Stunden. Ich meine, wer willst denn da noch arbeiten? Keine Ahnung, wie die Esten das machen, ne? Ja, vielleicht müssten wir da was reduzieren, aber was? Vielleicht Schuhe ohne Schnürsenkel. Vielleicht weniger Schlaf. Also Elon Musk schläft ja nur 3,5 Stunden. Ja? 3,5 Stunden. Wie lange schlafen Sie? 7. Ja, da sehen wir, wo das Problem liegt. Nicht? Ja. Also für Elon Musk ist ja Schlaf. Kennen Sie Elon Musk? Ja, das ist dieser Duracell-Hase aus Südafrika. Da hat ja mehr Angestellte, mehr Firmen als Mercedes Angestellte. Für Elon Musk ist Schlaf keine Regenerationsphase, sondern ein betriebswirtschaftlicher Konflikt. Schlaf kostet Zeit und Geld. Also ich würde nicht sagen, dass wir faul sind. Ich würde eher sagen, der Deutsche bemüht sich neuerdings um Work-Life-Balance. Ja, also vor allem die Jüngeren. Das muss man sagen, das ist klar, ja, das ist ein Generationskonflikt, da brauchen wir jetzt gar nicht groß drum rumreden. Das betrifft hauptsächlich die Jüngeren. Wir haben das ja bei unseren Eltern gesehen, bei unseren Großeltern. Was haben die früher gearbeitet? Ja? Die haben das ganze zerstörte Land wieder aufgebaut. Nicht wahr? Arbeiten von morgens bis abends und auch sonnabends und Überstunden. Rabotti, 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 45 Jahre. Ja? Und dann mit 67 in Rente. Ja, und dann plötzlich Freizeit. Ja, nehmen wir. Freizeit, meine Herren. Und da natürlich eine totale Unsicherheit. Ja, was denn jetzt? Nicht? Was soll man mit seiner freien Zeit anstellen? Das hat einem ja keiner gesagt auf der Arbeit. Was folgte, war ein Jahr alkoholisierte Sinnlosigkeit. Und dann mit 67, oh, Herzinfarkt. Nicht? Ja, das ist ein Lebensmodell, das muss man mögen. Ich kann verstehen, dass Jüngere das hinterfragen, nicht? Dass die sagen, ich gehe nicht zu Siemens, ich gehe in die Kletterhalle. Der Gründer von PayPal hat mal gesagt, mit Work-Life-Balance gründet man kein Weltunternehmen. Ja? Aber wissen Sie, vielleicht muss man auch gar kein Weltunternehmen gründen. Man muss ja nicht die ganze Zeit nur arbeiten. Nicht? Man kann ja auch würfeln oder Backgammon spielen. Ne? Der Grieche spielt viel Backgammon, nicht? Und arbeitet trotzdem mehr als wir. Nicht? Nein, also ich weiß auch nicht, was mit den jungen Leuten da los ist. Nicht? Was ist nur mit den jungen Leuten los? Ich weiß es nicht. Den kannst du alles anbieten heutzutage. Nicht? Pflegeberufe zum Beispiel im Krankenhaus, wo wir ihnen Anreize setzen, wo wir sagen, du kannst auch nachts arbeiten. Du kannst auch Überstunden machen, ne? Und du wirst auch schlecht bezahlt. Ne? Die jungen Leute wollen es trotzdem nicht. Ne? Kein Bock. Ne?
Da wurde sie hörbar, die Kabarettistentugend der gründlichen Recherche. Nach Lüdeckes Ansicht sollte sie nicht das Ergebnis eines kabarettistischen Vortrages sein, seine Basis aber durchaus.
Also schon, wenn ich finde, dass es interessant ist oder dass es mich persönlich überrascht, dann denke ich, das könnte andere auch überraschen. Der Punkt ist, man muss irgendeine Form finden, in der man das dann verarbeiten kann. Es wird dann langweilig, wenn man das jetzt sozusagen nur als Fakten und Aneinanderreihung oder so, ich bin ja jetzt kein Leitartikler oder so. Aber klar, also ich finde schon eine journalistische Fundierung, also dass das, was man da erzählt, auch belegbar und dass man das stützen kann durch Fakten, ist ja nicht schlecht. Also.
Apropos nicht schlecht. Frank Lüdecke ist so ganz nebenbei auch noch ein ziemlich guter Gitarrist. Keines seiner Programme kommt ohne Musik aus. Und ein Lied hat er wieder aus der Mottenkiste geholt, das er zuletzt im Programm Schnee von Morgen gespielt hat. Es ist 10 Jahre alt und hat das Zeug zu einem Lüdecke-Klassiker. Es ist ein Lied über das wahre Gesicht des Tourneelebens als Kabarettist. Und das bleibt zwangsläufig aktuell, wie auch das zugrunde liegende Lied von 1979.
Buxtehude, Bielefeld, einer wie ich kennt die ganze Welt. Ich kenne Bretten und Borken und Bitterfeld. Ich verdiene in diesen Orten ein Schweinegeld. Ja, ich bin Handelsvertreter in Sachen Humor. Montags in Lohr und dienstags in Plön, danach noch in Garzen, in Dorsten zuvor. Ich hab im Leben so viel Schlimmes gesehen. Auf meinem Highway to Hell, von Bad Orb bis Bayerischzell, das war mein Highway to Hell, danach ins Ibis Hotel. Künstlerwohnung, Gasthof Schwan, so wohnen die nicht einmal in Kasachstan. Und Nahrungsversorgung auf Tournee, erfolgt im Bordbistro vom ICE. Oh Mann, 30 Jahre, ich komm noch vor wie ein alter Freak mit Polithumor über soziale Fragen und gerechten Lohn, die jüngeren Kollegen. Sitzen mich schon. Und das ging alles so schnell auf meinem Highway to Hell. Von Bad Orb bis Bayerischzell, das war mein Highway to Hell.
Vielen Dank. Noch eine kleine Anekdote zu dem Thema eben. Ich habe im letzten Sommer habe ich gespielt auf dem Evangelischen Kirchentag in Hannover. Großes Auditorium, 1500 Leute, es läuft auch alles sehr gut und so. Mein Auftritt ist zu Ende, dann kommen zwei Kolleginnen und am Schluss kommt ein Comedian. Den kenne ich gut und der weiß auch, dass ich die Geschichte hier erzähle. Ich sage aber nicht, wer es ist. Und sein Auftritt ist dann vorbei und dann strömen also Dutzende von jungen Mädchen, 13, 14, 15 Jahre alt, strömen auf diesen Comedian zu und wollen also Autogramme haben und Selfies und so. Und diese beiden Kolleginnen, die guckten sich das an und die waren dann so ein bisschen enttäuscht. Und ich habe da meine Gitarre geholt, habe mir das auch noch ein bisschen angeguckt und dann kommt plötzlich eines der Mädchen zu mir und sagt, oh, ist ja fies, keiner will was von Ihnen. Wissen Sie was? Darf ich nicht ein Selfie mit Ihnen machen? Ich sage, ja klar, warum denn nicht? Also sie holt ihr das Handy raus, hält das so hin und sagt, wissen Sie was? Vielleicht kennen meine Eltern Sie ja.
Der Generationenvertrag einmal anders. Man hätte die kleine Anekdote genau dahin schneiden müssen, wäre sie nicht ohnehin genau am richtigen Platz. Da spricht die langjährige Erfahrung des Stückeschreibers Frank Lüdecke, der ja nicht nur seine eigenen Programme textet. Die junge Dame vom Kirchentag hat es allerdings auf den Punkt gebracht. Das U20-Publikum geht wohl eher zu Poetry Slams und Ähnlichem. Oder es schaltet TikTok bestenfalls mal für ein Selfie aus.
Aber gut, so ist es. Und da muss man sehen, ob man sein Publikum trotzdem behält. Ich behalte es und mein Publikum altert mit mir mit offensichtlich, obwohl auch Jüngere kommen und sagen, oh wow, es geht. Also ich habe immer das gemacht, von dem ich glaubte, dass es für mich jetzt wichtig ist und dass ich glaube, das ist für mich jetzt die Wahrheit. Ich lasse mich gerne überzeugen von anderen, aber das ist im Moment so, wie ich eine Sache sehe. Und ich bin nie danach gegangen, ist das jetzt im Zentrum des Interesses, bediene ich jetzt wirklich die wichtigen Gruppen oder das hat mich überhaupt nie. Also ich bin nie strategisch vorgegangen. Das hat, glaube ich, auch dann ein bisschen zur Folge, dass ich jetzt nicht die ganz großen Zuschauerzahlen habe. Also ich habe sehr gute, ich beschwere mich überhaupt nicht, es ist wunderbar, aber ich würde nie große Hallen füllen oder so. Da darf es nicht zu differenziert sein.
Tatsächlich findet Frank Lüdecke Mario Barth gut, also abgesehen vom Inhalt natürlich.
Man muss das tun, was man selber für richtig hält. Ich glaube nur, dass es viele im Moment gibt im künstlerischen Bereich, die nicht das tun, was sie für richtig halten, sondern die das für richtig halten, wovon sie glauben, dass sie die größte Wirkung erzielen. Und das ist künstlerisch fragwürdig und es führt auch dazu, dass sich ein ganz generell ein Kunstbild durchsetzt, das sehr vereinfacht. Und das finde ich schade.
Das hält ihn aber keineswegs davon ab, Berlin in seinen Programmen mal mit einem kleineren, mal einem größeren Anteil einzubeziehen. Verständlich, Lüdecke ist tatsächlich in Berlin geboren und aufgewachsen und lebt heute noch dort. Also fast. Kleinmachnow an der südlichen Stadtgrenze gehört zwar nicht zu Berlin, gehört aber zunehmend den Berlinern. Im Umland zu leben kann seit kurzem auch aus einem ganz speziellen Grund verlockend sein.
Was für eine wunderbare Nachricht, meine Damen und Herren. Cannabis ist legalisiert. Freie Fahrt für freie Tüten, allerdings Achtung, nicht im Umkreis von 200 Metern von Schulen, Kitas, Spielplätzen, Jugendeinrichtungen, Sportstätten, Fußgängerzonen und anderen öffentlichen Einrichtungen. Ja, das ist in Berlin natürlich ein bisschen schwierig. Da ist überall eine Kita, nee, oder eine Fußgängerzone, da bleibt nur der Grunewald. Aber da gilt generelles Rauchverbot. Also wenn der Berliner kiffen will, dann muss er nach Brandenburg. Übrigens ein kleiner Hinweis an die Privatproduzenten. Beim Eigenanbau sind erlaubt, Zitat, 3 weiblich blühende Pflanzen pro volljähriger Person. Weiblich blühende Pflanzen, aber man darf ja jetzt einmal pro Jahr das Geschlecht ändern.
Da hat Frank Lüdecke einmal Glück gehabt, denn Kleinmachnow liegt ja bereits in Brandenburg. Hier wäre allerdings noch der Einwand zu erheben, dass es den Berlinern immer schon egal war, ob Kiffen erlaubt ist oder nicht. Und was Lüdeckes Geschlecht betrifft, der Mann hat 4 Kinder, selbstgemachte. Berlin darf in seinen Programmen ruhig etwas Raum einnehmen.
Berliner Politik auch und auch die Erfahrungen, die ich sozusagen im Laufe der Jahre in Berlin gemacht habe. Ich habe immer nur so kleine historische Exkurse, Mauerfall oder irgendwas und stelle es in irgendwie einen anderen Zusammenhang. Das habe ich immer gemacht und das finde ich eigentlich auch ganz gut. Ja, und Berlin, in diesem Programm ist es nicht ganz so stark wie im letzten. Im letzten hatte ich es ja sehr stark, dann da wurde ich auch stark kritisiert, dass ich da Berlin so runtermache und so. Aber es ist ja zunehmend so, also egal, was man jetzt macht, ist ja immer irgendjemand, der meint, das dürfte man jetzt nicht machen. Ja, aber das Wesen von Satire ist halt nun mal, dass es sich gegen etwas richtet und dem kann ich mich ja nicht entziehen. Also natürlich bediene ich das.
Und besonders bedient er die, die schon bedient sind. Wer die Berliner Verwaltung kennt, weiß, was damit gemeint ist. Für die, die es nicht wissen, ist Lüdecke da.
Mir ist Demokratie wichtig und wir leben hier in Berlin, einer Stadt, der Demokratie so wichtig ist, dass sie ihre Bürger doppelt wählen lässt. Sogar dreifach. Gut, also in Berlin haben wir jedenfalls jetzt eine neue Regierung, eine große Koalition mit Frau Giffey und Herrn Wegner an der Spitze. Nicht Herr Wegner, ein Schulabbrecher aus Spandau. Ja, da sage mal einer, dass unsere Gesellschaft nicht durchlässig sei. Nee. Gut, alles natürlich noch unter Vorbehalt für den Fall, dass halt doch noch neue Wahlzettel auftauchen sollten, die noch nicht ausgewertet wurden. Ja, Sie lachen, aber neulich haben Sie einen Sack gefunden, da waren noch Stimmen für Walter Momba dabei. Übrigens, also mit Wegner haben wir ja endlich mal einen Bürgermeister, also der ausgezeichnet vernetzt ist. Seine Partnerin ist ja die Bildungssenatorin, wie sich herausgestellt hat. Seine frühere Partnerin ist Sprecherin der Spandauer CDU-Fraktion. Deren neuer Partner ist sein persönlicher Referent im Roten Rathaus. Seine Ex-Partnerin war aber auch Mitarbeiterin im Büro des CDU-Bundestagsabgeordneten Ingo Schmidt und dessen Bruder wiederum arbeitete im Büro des damaligen Bundestagsabgeordneten Wegner, also exzellente Verbindung.
Nur zur Einordnung, Walter Momper war regierender Bürgermeister von Berlin von 1989 bis 1991. Ein kurzer, aber umso geschichtsträchtigerer Zeitraum. Das mit der verunglückten Wahl in Berlin kann man so aber nicht stehen lassen. Denn sehr viele Menschen in Berlin wählen wegen ihrer Staatsangehörigkeit ein ganz anderes Parlament. Und das ging bisher noch immer reibungslos.
Oder Erdogan, nicht? Obwohl, nee, Erdogan hatte ja letzten Sommer nur 52%, nicht? Wo man sich auch gefragt hat, was ist denn da schiefgelaufen bei der Manipulation? Also ich kann mich noch gut erinnern, ich war an dem Abend, als da die Wahl war, letzten Sommer war ich am Kurfürstendamm und da also tausende von jubelnden Berliner Türken und alle so, Erdogan, super, ja, der ist super, der Erdogan, 60% Inflation und die Gefängnisse voll. Und dann ist einer auf die Gedächtniskirche geklettert, ja, und hat da eine Fahne mit dem Halbmond angebracht und von unten riefen sie alle, Aloha Akbar. Und da habe ich so überlegt, wie das wäre. Was würde passieren? Also ich nach dem nächsten Wahlsieg von Olaf Scholz. Hupend durch die Istanbuler Innenstadt. Klettere da an einer Moschee hoch. Bringe dort die Deutschlandfahne an und singe damit Inbrunst, Jesu, bleibet meine Freude. Bin mir nicht sicher, was da genau passieren würde. Ja.
Ein letztes Mal Berlin, bevor es weitergeht mit der Bestandsaufnahme. Seit 11 Jahren ist Frank Lüdecke mit einer wöchentlichen Kolumne in einer Berliner Tageszeitung vertreten. Und da geht es auch genau um 11 Leute. So viele stehen bekanntlich bei einer Fußballmannschaft auf dem Platz. Und da Lüdecke fast in Sichtweite des Olympiastadions aufgewachsen ist, kann es sich nur um eine Mannschaft handeln. Hertha BSC.
Ich kriege sehr viel Post von Leuten oder auch E-Mails, die diese Glosse sehen als sozusagen eher psychologische Betreuung. Also wie man mit dem Gesehenen irgendwie durch die Woche kommt und wie man die Hoffnung nicht verliert und irgendwie es trotzdem witzig sehen kann. Es hat eine gewisse Bedeutung für mich. Also so ein Spiel da, wenn ich das sehe, dann gehe ich da wirklich auch mit. Es ist nur nicht so. Und das ist der Unterschied zu den so ganz harten Kernen von Fans. Es ist eben nur ein Fußballspiel und das ist für mich nicht das Leben. Es ist ein kleiner, ganz kleiner Teil davon und bei weitem nicht der wichtigste, aber hat eine Bedeutung.
Sind wir mal großzügig und sagen, auch das verbindet Frank Lüdecke mit Dieter Hildebrand, der auch schon mal eine Pause während eines Auftrittes verlängert hat, wenn ein wichtiges Fußballspiel in die Verlängerung ging. Aber warum trifft man bei Lüdecke eigentlich immer auf irgendeinen Dieter? Mit Dieter Hallervorden hat er schon in den 1990er Jahren zusammengearbeitet. Bei Dieter Nuhr tritt er heute noch gerne auf. Dann Dieter Hildebrand. Was ist da eigentlich los?
Ich weiß auch nicht, warum die alle Dieter heißen. Ich hatte in der Tat mit einigen zu tun oder habe mit einigen zu tun. Habe ich auch noch nie drüber nachgedacht. Aber es stimmt tatsächlich, ja. Ja, ja.
Mit Dieter Nuhr ist das seit einiger Zeit allerdings so eine Sache. Er steht auch bei zahlreichen Kollegen heftig in der Kritik. Hat Frank Lüdecke keine Berührungsängste?
Nee, also was heißt Berührungsängste? Ich bin ja da jetzt ein paar Mal gewesen und befand mich plötzlich auch im Kreuzfeuer gegen diese Sendung. Also was ich sagen muss, ist, dass in der Sendung eine große politische Vielfalt stattfindet, größer als in manch anderen Sendungen, nämlich dass jeder da sein Ding machen kann, wie er das machen will. Ich habe da noch nie irgendein Problem gehabt mit dem Text oder irgendwas. Und ich finde, jeder steht für das ein, was er da macht. Also ich will mich jetzt nicht für das rechtfertigen, was Dieter Nuhr sagt, und Dieter Nuhr muss ich auch nicht für das rechtfertigen, was ich da mache. Das finde ich eigentlich gut, also diese Pluralität.
Ich habe ja in der Grundschule, jetzt nur mal so zum Vergleich, ich habe ja in der Grundschule noch einen Rechenschieber benutzt. Kennt das noch jemand? Digital Natives wissen gar nicht, was das ist. Naja, also jedenfalls das folgendermaßen. Wie hat das funktioniert? Sagen wir mal, 17 mal 13. Na, Sie frage ich besser nicht. Und dann hast du so hin und her geschoben. Und also ich muss jetzt ehrlich sagen, bis ich dann die Lösung raus hatte. Also ja, ist das viel einfacher natürlich. Nicht heute, ist es gar kein Problem. Heute sage ich einfach, Alexa, was ist 17 mal 13? Nicht? Und Alexa antwortet:
Das ist die Hauptstadt von Griechenland.
Genau, nee, weil Alexa nicht 13 verstanden hat, sondern Athen. Alexa ist ja eine der ältesten künstlichen Intelligenzen. Alexa kennen Sie wahrscheinlich nicht. Das ist diese Stasi-Säule von Amazon. Die haben sich ja manche ins Wohnzimmer gestellt. Ja. Sie beantwortet Fragen, aber sie hört auch ein bisschen mit. Ja, wir werden ja heute abgehört von Alexa, wir werden abgehört vom Handy. Vom Handy werden wir übrigens auch getrackt und übrigens auch dann, wenn es ausgeschaltet ist. Mir hat einer vom Chaos Computer Club erzählt, wenn ich nicht möchte, dass mich mein Handy abhört, ja, dann müsste ich es immer zu Hause lassen, ausgeschaltet und den Akku rausnehmen. Jetzt frage ich Sie, was soll ich mit einem Handy? Ganz einfach, ein Nachbar von mir, ganz interessant, der ist ja der Ansicht, dass Angela Merkel durch ein Reptil ersetzt wurde. Ja, ich habe es auch nicht genau verstanden. Und jedenfalls, also er meint, ich soll mein Handy verbuddeln. Ja, ja. Einzige Chance verbuddeln. Ich soll sämtliche Kontodaten löschen und den Computer vom Netz nehmen. Ich soll die Begriffe Amazon, Facebook und Google aus meinem aktiven Sprachschatz streichen und ersetzen durch den Begriff Stadtbücherei. Zeitungen nur noch im Print, kein Abo, nur noch am Kiosk kaufen gegen Bargeld, die Miete persönlich beim Vermieter vorbeibringen, alles in Bar bezahlen oder noch besser zurückkehren zur Tausch- und Naturalienwirtschaft. Ja, es gibt nur ein Problem, Mann, es gibt nur ein Problem, ich müsste dann beim Tanken immer zwei Hühner dabei haben. Also, mir persönlich geht das zu weit. Ich nehme doch nicht Hühner zum Tanken mit, nur weil unsere Politik zu dusselig ist, unsere Privatsphäre zu schützen. Was schützt uns denn heute noch nicht? Allenfalls noch Artikel 10 des Grundgesetzes. Kennen Sie den? Artikel 10? Das ist das Briefgeheimnis. Also das ist ganz aktuelle Sache, nicht? Da sind wir knallhart. Darf ich mal fragen, wer von Ihnen hat in dieser Woche einen Brief geschrieben? Handschriftlich, möglicherweise auf Linien. Ja, also worauf ich ja warte bei diesen technischen Entwicklungen ist ja das künstliche Gedächtnis. Es gibt viele, die haben Angst vor dieser Entwicklung. Olaf Scholz zum Beispiel. Ja, der hat Angst davor, dass ihm möglicherweise das wieder einfällt, woran er sich partout nicht erinnern kann. Aber ich habe halt auch ein bisschen dieses Problem. Also ich habe dieses Problem, dass ich manchmal, dass ich Dinge praktisch, wie sagt man, vergesse. Handschuhe zum Beispiel oder Autoschlüssel. So, und da gibt es jetzt was, und da haben Sie vielleicht bestimmt auch schon mal davon gehört, das sind so kleine Peilsender, ja, die Sie über eine App mit Ihrem Handy verknüpfen. Ja. Kennen Sie doch, oder? Das ist total praktisch. Also wenn ich jetzt zum Beispiel aus dem Bus aussteige, dann kann ich jetzt direkt und in Echtzeit auf dem Handy sehen, wie meine Handschuhe und meine Mütze im Bus weiterfahren. Ja, so 4, 5, 6 Stationen. So, und dann kann ich jetzt in den nächsten Bus einsteigen und meiner Mütze hinterherfahren. Ne? Ja, und dann kann ich auf dem Handy so gucken, nicht, wo fährt sie denn hin, die Mütze? Wo fährt sie denn hin? Und dann sehe ich, ich muss jetzt in der nächsten Station, muss ich aussteigen. Und dann muss ich in so einen Wohnkomplex. Unten Erdgeschoss links. Ja, und gehe ich da hin und dann klingel ich da. Und geht die Tür auf. Und dann steht da so ein 2-Meter-Schrank und sagt, ey, was willst du, Alter? Und ich sage, Entschuldigung, aber Sie haben meine Mütze. Hast du ein Problem, Alter? Nö, wollte nur sagen, Vorsicht beim Waschen ist Merino-Wolle.
Nichts gegen Kabarett, aber man muss auch mal einen Witz machen dürfen. Dieses Bonmot des Kölner Kollegen Jürgen Becker scheint auch Frank Lüdecke verinnerlicht zu haben. Lüdecke, das Kabarett und Hertha BSC, da kommt der Verein nochmal ins Spiel, sind auch noch auf eine ganz andere, auf kuriose Weise eine Verbindung eingegangen. Denn der Hertha-Fanshop, andere nennen es vielleicht Devotionalienhandel, wo man also Mützen und Schals und dergleichen kaufen und mit Trackern bestücken kann, er findet sich in Berlin im Europacenter neben der Gedächtniskirche. Ebenfalls dort, ebenfalls im Untergeschoss und nur 30 Meter entfernt, ist das altehrwürdige Kabaretttheater Die Stachelschweine. Und jetzt schließen wir den Kreis. Seit 2019 gehört das Theater Frank Lüdecke.
Es gibt wirklich eine unglaubliche Geschichte. Ich war Silvester 2018 im Zoopalast, und zwar mit meiner Frau und meinem Freund Kersten. Und im Kino, da gab es Der Junge muss an die frische Luft. Wir setzen uns hin, es ist 7:30, der Film hat noch nicht angefangen, und da treffe ich einen Schauspieler im Kinosaal. Und der sagt mir, Mensch, ja, hallo, ich hatte ihn ewig nicht mehr gesehen. Ja, hast du gehört, die Stachelschweine werden verkauft. Heute ist ein Artikel in der BZ. Habe ich gegoogelt im Kino, und dann habe ich meiner Frau gesagt, ich müsste mal kurz telefonieren gehen. Und dann bin ich rausgegangen nochmal vor dem Film und habe, weil ich wusste, Silvester spielen die ja, die Geschäftsführerin kannte ich, dann habe ich da angerufen, und da war die durch Zufall auch am Apparat, und er sagt, ja, also hier ist Frank Lüdecke, halten Sie mal meinen Namen raus, aber ich bin interessiert. Lass uns mal rübergehen, ne? Nach dem Film. Dann sind wir rübergegangen, und der Zustand war so, dass, also ich war auch lange nicht im Europacenter, und ich dachte so, hu, wie sieht's denn hier aus? Und dann dachte ich, ach nee, das machen wir nicht. Nee, also das, ja, komm. Ja, und dann ging die Verhandlung aber über, ich glaube, 4, 5 Monate, und dann haben wir es gemacht. Und ich glaube im Nachhinein, ich habe ja meinen allerersten Kabarettbesuch, also dass ich selber persönlich im Kabarett mal war, mit der Schule, mit meinem Lehrer, der mich ja selber zum Kabarett gebracht hat, mit dem war ich in den Stachelschweinen. Ich weiß heute noch, wo ich gesessen habe, und ich war schwer beeindruckt, wie die das gemacht haben. Dieser Lehrer ist gestorben, schon länger her. Und irgendwie hatte ich den Eindruck, der gibt mir hier ein Zeichen, ich soll jetzt dieses Haus übernehmen.
Das also war gemeint, als Frank Lüdecke von sich als Unternehmer sprach. Näher gehen wir darauf jetzt nicht ein, denn im Oktober wird die Kabarettbühne, die Stachelschweine, 75 Jahre alt. Das wird mit einigem Tamtam gefeiert, und die Geschichte des Hauses erzählen wir dann ausführlich in den Querköpfen. Für die Musikinteressierten unter Ihnen, Frank Lüdecke hat ein wenig Geld in die Hand genommen und sich eine neue Gitarre gekauft. Santa Cruz heißt das Modell, das unter anderem auch von Elvis Costello oder Eric Clapton gespielt wird. Und so klingt sie.
Ah.
Genauso ist es, Leute. Hört mir zu, Leute. Abends Markus Lanz, ich prüf meine Toleranz. Wörter wie Seifenblasen und immer dieselben Nasen. Da sitzt Sarah Wagenknecht neben Richard David Precht. Ich weiß, dass man die mag, aber halt nicht jeden Tag. Gibt es denn nicht ein anderes Gesicht, ein Argument, das man noch nicht kennt? Ich hab keine Lust, das ist zu viel Frust für mich. Und sag mir, warum ist in Deutschland alles nur so complicated? Das Internet ist langsam und die Züge sind verspätet. Mal ist dies, mal ist das, es ist stets irgendwas und es geht mir an die Nieren. Warum können die Dinge hier nicht einfach mal funktionieren? Nein, nein, nein. Und dann unser Kabinett, wie ein Holzbrikett. Es fragen Zeitungsleser, was will eigentlich Nancy Faeser? Wer noch? Klar, Hubertus Heil, da denk ich mir meinen Teil. Und dann Wolfgang Schmidt, kennt den wer, kriegt wer was mit. Bei Lisa Paus ist alles aus, ein Satz Lauterbach, schon lieg ich flach. Dies Personal ist dysfunktional für mich. Sag mir, warum ist in Deutschland alles nur so complicated? Warum fühle ich mich ständig underrated? Dieser Quark jeden Tag, das bringt mich in den Sarg, und zwar online oder offline. Warum können wir hier nicht einfach mal normal sein? Nein, nein, nein. Warum ist in Deutschland alles nur so complicated? Warum ist in Deutschland alles nur so complicated? Warum wird in diesem Land so viel gehatet? Haben wir nicht genug mit der AfD gewaitet? Warum wird am Bürgersteig so rücksichtslos geskatet? Warum hat mein Nachbar sein Unkraut nicht gejätet? Warum ist in Deutschland alles nur so complicated? Nein, nein, nein.
Und plötzlich kommt eine Großaufnahme von Anton Hofreiter. Und ich denke, nee, so kann es nicht weitergehen.
Wenn Anecken eine der Kardinalstugenden des Kabaretts ist, das halten wir aber fest, dann gehört Frank Lüdecke die Kardinalswürde verliehen. Man hört und sieht es ihm an, er hat Spaß an seiner Arbeit. Aber Kabarett macht nicht nur Spaß, Kabarett macht auch, nun ja, Arbeit.
Wenn ich etwas sehe, was zu 100% meine Meinung trifft, langweile ich mich auch total. Ich finde es viel anregender, deswegen lese ich auch sehr viele Zeitungen, wo ich schon von vornherein weiß, dass es nicht auf mein Interesse treffen wird. Aber mich interessiert, was haben die zu sagen, wie argumentieren sie und warum glaube ich, es besser zu wissen, wenn ich es besser weiß? Oder kann ich mich überzeugen lassen? Aber von vornherein alles abzutun, das ist ja leider im Moment so ein Trend und der gefällt mir nicht.
Übrigens, als ChatGPT aufkam, das war im November 22, da gingen die Zahlen ja sprunghaft nach oben. Ich glaube, nach 5 Tagen gab es bereits 1 Million Nutzer. Nach 2 Monaten waren es bereits 100 Millionen Nutzer. Für den Zuwachs hat Facebook, glaube ich, 3 Jahre gebraucht. Also immer mehr und immer mehr nutzten diese künstliche Intelligenz. Und dann plötzlich, im Sommer 23, gingen die Zahlen in Deutschland zurück, aber abrupt. Und keiner konnte sich das erklären, bis man darauf kam, es waren Schulferien. Klar, jetzt denken Sie natürlich, naja, logisch, die Schüler machen gar nichts mehr, die geben alles nur noch bei ChatGPT ein und fertig. Das ist natürlich Quatsch, das sind Ihre Vorurteile. Die Schüler haben nach wie vor sehr, sehr viel zu tun, weil der Unterschied zwischen ChatGPT und einem deutschen Gymnasiasten ist sehr groß. Der Text ist schlichtweg zu gut und deswegen muss ihn der Schüler jetzt mit Fehlern anreichern. Also der Schüler muss sozusagen den Text der künstlichen Intelligenz mit natürlicher Dummheit downgraden.
Soweit unsere Auszüge von der Premiere des neuen Programms von Frank Lüdecke, dessen Titel auch nochmal im Schlusslied verbaut ist. Selbstverständlich empfehlen wir, sich das ganze Stück anzuschauen, zum Beispiel in den Stachelschweinen. Da hat Lüdecke ja jetzt das Hausrecht und kann dort auftreten, so oft er will. Und natürlich ist Kabarett live immer noch am schönsten.
Es ist ja, wenn man sich's ansieht, noch mal ganz, es ist ja ganz anders, wenn man es nochmal selber sieht, ne? Und viel besser auch.
Vielen Dank. Ja, also als kurzer Zwischenbericht, ich bin sehr zufrieden mit Ihnen. Sie machen das sehr gut.
Sie hörten Querköpfe von künstlicher Intelligenz und natürlicher Dummheit. Frank Lüdecke und sein Programm träumt weiter. Eine Sendung von Luigi Lauer. Redaktion Kerstin Janse und Fabian Elsässer.
Ich wär längst Kanzler, ich bin nur zu bequem, das mit der Rente kriegen wir irgendwie schon hin. Und Volker Wissing hat irgendeinen tieferen Sinn. Jede Firma kriegt genügend Mitarbeiter und Deutschland steht ganz oben auf der Leiter. Träumt weiter. AfD-Wählern fehlt nur etwas Information. Scholz ist super in der Kommunikation. Der Putin, der will sich gar nichts einverleiben. Und Trump versucht, auf einer Linie zu schreiben. Friedrich Merz wird irgendwann gescheitert. Und die Russen fürchten unseren Eurofighter. Träumt weiter. Träumen ist nicht nur Träumerei. Nein, im Traum, da sind wir frei. Mit ein paar Spenden enden wir den Hunger in der Welt. Etwas Glyphosat, das schadet nicht dem Feld. Zum Glücklichsein braucht es im Grunde gar kein Geld. Und die Post wird sechsmal die Woche zugestellt. Berliner Schüler sind am Schluss Abteilungsleiter. Tabellenspitzenreiter. Träumt weiter. Träumen ist wie tauchen, wie schweben, wie fliegen. Am Ende werden Träume siegen. Gräm dich nicht, die Zeit wird alle Wunden heilen. Geld gibt es genug, man muss es nur gerecht verteilen. Das WLAN funktioniert in den IC-Abteilen. Wir werden flüchtig nur im Mittelmaß verweilen. Der Blick auf unsere Zukunft, der stimmt mich eiter. Denn Deutschland ist des Fortschritts Wegbereiter. Träumt weiter. Träum, 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 träumt weiter. Träumt weiter.